Vielen Dank. Als ich mich in den letzten Tagen und Wochen mit der Vorbereitung für die Voice Test 2009 beschäftigt habe, habe ich mich natürlich auch dasselbe gefragt, den Vortrag nachhaltiger Kundenergebnisse mit Design Thinking schaffen, sind das nicht zu viele Modewörter, die hier drinnen sind? Und ich habe reflektiert, wie wir eigentlich auf diese Themengebiete kamen. Und dazu möchte ich Ihnen kurz erklären, wie die Universität St. Gallen arbeitet. Die Universität St. Gallen ist ja im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, obwohl sie eigentlich eine sehr, sehr kleine Universität mit 6.500 Studenten ist. Das Institut für Wirtschaftsinformatik, an dem ich tätig bin, ist allerdings eines der größten im deutschsprachigen Raum. Und was man wissen muss, die Universität St. Gallen ist eine kantonale Universität. Das heißt, das Kanton St. Gallen finanziert die Lehre. Forschung muss aber anders finanziert werden. Und an unserem Institut finanzieren wir Forschung durch Kooperationen mit Praxispartnern und sind dadurch zu 90% durch Unternehmen finanziert. Und das hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn wir Forschung betreiben, wenn wir uns Fragen stellen, müssen wir sicherstellen, dass diese Fragen auch in der Praxis relevant sind. Denn sonst ist bei uns auch genauso so schnell das Forschungsgeld wieder abgedreht, wie das in der normalen Praxis der Fall ist. Ich möchte Ihnen zwei Themenbereiche vorstellen, an denen ich vor allem in den vergangenen Jahren gearbeitet habe. Das erste war ein Premium Customer Care Center Benchmark. Wir versuchen herauszufinden, wofür steht eigentlich Premium Customer Care? Welche Dimensionen umfasst das und wie kann ich diesen Premium Customer Care auch im Customer Care Center realisieren? Wie Sie hier sehen, an der Liste der Teilnehmer sind einige Automobilhersteller, Premium Automobilhersteller dabei, die das getriggert haben. Und wir haben versucht, hier Antworten zu liefern. Der zweite große Bereich, der ein neuer Forschungsschwerpunkt an der Universität St. Gallen wird, das Thema Design Thinking und Business Innovation, ist wie bereits angesprochen eine Methode, die wir in Zusammenarbeit mit der Universität Stanford entwickeln, wiederum mit namhaften Unternehmen mit dabei, im Moment große Projekte bei Deutsche Bank und Audi, wo wir wieder versuchen, diese Methode anzuwenden und nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen. Und ich möchte aber trotzdem jetzt die Frage stellen, ist Customer Experience wirklich neu? Ist es mehr als ein Schlagwort? Sollen Sie diesem Hype Glauben schenken oder nicht? Und ich bin der Überzeugung, dass eigentlich Customer Experience Management nichts Neues ist. Erfolgreiche Unternehmen haben das seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, ständig gemacht, den Fokus auf den Kunden zu richten. Wenn wir aber diesem Phänomen einen Namen geben, dann wird es plötzlich begreifbarer, konkreter und es hilft uns, den Kunden wieder in den Mittelpunkt des Unternehmens zu richten und vielleicht andere Aspekte wie Technologie, wie Wettbewerber oder die eigene Organisation oder Internationalisierungsbedenken oder Strategien, diese in den Hintergrund zu stellen und sich wiederum auf den Kunden zu fokussieren. Prinzipiell, glaube ich, ist aber auch noch die entscheidende Frage und eine entscheidende Philosophie im Customer Experience Management, wann entsteht denn ein nachhaltiges Kundenerlebnis? Wir kennen alle den ersten Fall von nachhaltigen Kundenerlebnissen, den unzufriedenen Kunden, der ein negatives, nachhaltiges Kundenerlebnis hat und all seinen Verwandten und Bekannten erzählt, wie schlecht die Interaktion mit dem Unternehmen war. Den zufriedenen Kunden kennen wir auch. Wir geben ihm das, was der Kunde erwartet. Im Service-Dschungel erwartet man sowieso nicht viel. Die stellen ihn einfach zufrieden. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass man sich damit nicht zufrieden gibt, sondern den Kunden begeistert und sicherstellt, dass er nicht nur eine normale Interaktion hat, sondern eine besondere Interaktion, um sich vom Wettbewerb noch differenzieren zu können. Wann weiß ich jetzt, dass ich meinen Kunden begeistert habe? Und es gibt dazu ein einfaches Wort. Wow! Und ich glaube, man braucht nicht Metriken, man braucht nichts vermessen, man muss sich nur die Frage stellen, in jeder Kundeninteraktion, hat mein Kunde jetzt wow gesagt? Wenn er den Telefonhörer auflegt, hatte er ein Wow-Erlebnis oder hatte er kein Wow-Erlebnis? Und auf dieser Basis muss ich weiterarbeiten, um Wow-Erlebnisse zu schaffen. Dass das nicht einfach ist, ist natürlich klar. Und die größten Herausforderungen, mit denen man sich konfrontiert sieht, sind einerseits die unbekannten Kundenbedürfnisse. Natürlich wissen wir, was der Kunde will. mehr Leistung zu einem günstigeren Preis. Aber ich glaube wiederum, die Herausforderung ist es, genau diese Aspekte zu finden, für die der Kunde bereit ist, Geld auszugeben. Die zweite Herausforderung, die kontinuierliche Entwicklung von neuen Aktivitäten. Wenn ich meinen Kunden heute mit einem neuen Serviceangebot überrasche, dann ist das morgen schon der Standard, der von ihm erwartet wird. Und es ist deshalb notwendig, dass man Fähigkeiten aufbaut, um das kontinuierlich zu entwickeln. Das dritte natürlich, Kostendruck, unbegrenzte Budgets. Das ist ein gängiges Problem. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass ich für all diese drei Herausforderungen die Lösung habe, würde ich Ihnen zu viel versprechen. Aber ich möchte Ihnen die Design Thinking Methodik, wie wir sie an der Universität St. Gallen praktizieren, im nächsten Schritt vorstellen. Und vielleicht bietet sie in den einen oder anderen Bereichen Antworten. Wie ist diese Methode an die Universität St. Gallen gekommen? Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit der Universität Stanford in Kalifornien zusammen, wo diese Methode in 30 Jahren im Bereich Maschinenbau für Produktentwicklung und Dienstleistung für Produktentwicklung erforscht wurde. Dort wurde spezieller Fokus darauf gelegt, wie die Problemlösungsprozesse von Designern gestaltet sind und wie sich die von anderen Prozessen unterscheiden, von anderen Denk- und Problemlösungsprozessen unterscheiden. Und an der Universität St. Gallen übertragen wir das in den Bereich Dienstleistungsentwicklung und Prozessmanagement unter dem neuen Forschungsschwerpunkt Design Thinking und Business Innovation. Und der wichtigste Punkt im Design Thinking ist, dass man wieder versucht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist nicht nur bei Maschinenbauaufgaben bzw. bei der Gestaltung von Aufzügen der Fall, sondern auch natürlich in der Gestaltung von Dienstleistungsangeboten. Und wir unterscheiden hier zwischen drei Faktoren, die entscheidend sind, um eine Lösung zu bilden. Menschliche Faktoren, Technologiefaktoren und Geschäftsfaktoren. Und der Ausgangspunkt jeglicher Innovation, jeglicher Neuerung sollte der Mensch sein. Und nicht eine Technologie, die zur Verfügung steht, die ich dem Kunden aufzwinge, aufdränge, um am Ende herauszufinden, dass es gar keine Bedürfnisse befriedigt. Ein weiteres wichtiges Thema im Bereich Design Thinking ist, dass man sehr oft, wenn man von Innovation, Kreativität spricht, das Thema Brainstorming anspricht. Und traditionell trifft man sich in einer schönen Umgebung mit Make-up-Planwänden und Kärtchen und versucht mal ein Brainstorming zu betreiben. Das funktioniert beim ersten Mal sehr, sehr gut. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es noch besser funktioniert, wenn man sich vorher mal wirklich intensiv mit den Kunden beschäftigt. Wenn man versucht, sich in die Lage des Kunden hineinzuversetzen, tatsächlich selbst zu erleben, was auch der Kunde erlebt, denn dann ist die Qualität der Ideen, die generiert werden, viel, viel höher und das Brainstorming fällt plötzlich einfach, denn ich habe einen Ansatzpunkt. Und der wichtige dritte Schritt ist, es nicht nur bei diesen Ideen sein zu lassen, sondern diese Ideen zu konkretisieren und Prototypen daraus zu machen. Dieses Thema werde ich nachher noch detaillierter eingehen. Das heißt, wir bewegen uns weg von besseren Ideen durch besseres Brainstorming hin zu besseren Ideen durch ein besseres und tiefergehendes Kundenverständnis. Was wir in der Forschung nun konkret untersuchen und was, glaube ich, aber relevant ist für jeden, der in der Praxis ist, ist unsere Unterscheidung zwischen Business Thinking und Design Thinking. Wissenschaftlich ausgedrückt sind Business Thinking oder auch in der Ausbildung unserer Studenten, beobachten wir das immer wieder, stark von induktiven und deduktiven Denkweisen beeinflusst. Das heißt, wie bereits angesprochen, wir haben einen Problemraum, wir erkennen Lösungen, beziehungsweise wir wenden irgendwelche Frameworks an, man ist ja darauf geschult, 4P-Analyse, SWOT-Analyse, Porter, Five Forces, Bilanzen, wir sind alle darauf geschult, an der Business School diese Frameworks anzuwenden, um am Ende auf eine Lösung zu kommen. Im Design Thinking versuchen wir, diesen Lösungsraum zu erweitern, das eigentliche Problem zu hinterfragen, und das Ziel ist nicht, welche Lösung ist die richtige, sondern das Ziel ist, im ersten Schritt sich zu fragen, wie viele andere Möglichkeiten könnten wir denn noch entwickeln, um dieses Problem zu lösen. Wissenschaftlich nennt man das abduktives Denken. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man das vermessen kann, und es gibt tatsächlich auch nachweisbar Unterschiede von Studenten, die an einer Business School ausgebildet wurden, und Studenten, die eine Designausbildung genossen haben. Und wir versuchen nun, unseren Studenten ein weiteres Werkzeug mitzugeben, nicht nur an der Universität, sondern auch in Unternehmen, wo wir Teams schulen und coachen und versuchen, dieses neue Werkzeug mitzugeben. Von diesem abstrakten wissenschaftlichen Teil möchte ich das jetzt herunterbrechen und konkreter werden auf den Stanford Design Thinking Prozess, eine konkrete Vorgehensweise, wie man Innovation entwickeln kann. Dieser Prozess gliedert sich in fünf Phasen: der initialen Problemdefinition, tiefgehendem Kundenverständnis, Brainstorming, Prototyping und dem Testing. Und der erste Schritt ist die Problemlösung. Und ich glaube, das ist auch sehr oft eine Herausforderung, dass man Projekte initiiert und sich gar nicht bewusst ist, welches Kundenproblem versuchen wir zu lösen. Hier ein Beispiel, das war ein interner Kunde in einem Unternehmen. Die Initialfragestellung: wie können wir Sales Leads besser qualifizieren? Und nachdem wir mit dem internen Kunden gesprochen haben, den Vertriebsmitarbeitern, dachte man, also initial, dachte man, dass das Problem ist, welche Daten bekommen wir, von wo können wir aus dem Internet noch die Leads mit Daten anreichern. Das Problem war, dass sich Vertriebsmitarbeiter nicht einig waren und nicht wussten, ob sie lieber konkrete Termine haben möchten für Beratungsgespräche oder nur Kontaktdaten. Und 90% der Daten möchten sie gar nicht haben, weil sie den Daten nicht vertrauen. Das heißt, all die kognitive Energie, die man vorher hineingesteckt hat, sich zu überlegen, wo kann ich mehr Daten bekommen, war in dem Fall gar nicht wichtig. Wenn ich also dieses Problem gefunden habe, geht es im nächsten Schritt darum, den Kunden besser zu verstehen. Und traditionellerweise wendet man hier quantitative Methoden an in der Marktforschung. Wir befragen 5000 Kunden, wie sie sich denn fühlen, wie sie unser Unternehmen wahrnehmen, unsere Dienstleistungsangebote. Wir versuchen, auf die Ebene des einzelnen Kunden zu gehen, uns ganz besondere Kunden herauszusuchen, die zu befragen, nicht nur mit einem Standardinterview, sondern vielleicht durch einen Psychologen befragen zu lassen, der noch mehr herausfinden kann über die Motivation des Kunden und dadurch neue Einsichten zu generieren, die mit normalen Methoden nicht in den Vordergrund treten. Ein weiterer interessanter Aspekt ist auch noch, Wettbewerber zu beobachten. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Apple Store, der Genius Bar. Und sehr oft geht man in diesen Shop hinein mit den Augen, was macht denn der Wettbewerb? Wie hat er sein Interieur ausgerichtet? Welche Produkte, welche Terminals hat er? Ich glaube aber, viel interessanter ist es, die Kunden zu beobachten. Wie agieren Kunden? Wo finden gute Interaktionen statt, wo finden schlechtere Interaktionen statt und auf dieser Basis wiederum neue Einsichten zu generieren und neue Probleme zu identifizieren. Wenn ich das umfassend gemacht habe, dann wird es wirklich einfach, Ideen zu generieren. Und Sie kennen alle diese Ergebnisse, haben es auch vermutlich schon gemacht. Der entscheidende Punkt und die Erfahrung, die wir immer wieder machen, das Schwierigste ist, die Beurteilung der Ideen zurückzuhalten. Da man sehr oft im Unternehmen eine Diskussionskultur hat, verhandelt, welche Ideen sollten umgesetzt werden, welche Projekte sollten gemacht werden, und wirklich eine Umgebung zu schaffen, in der Ideen nicht beurteilt werden, weil sie schon in einem anderen Bereich gemacht wurden, weil das nicht zur Strategie passt, was immer auch die Gründe sein könnten, ist ein entscheidender Punkt, die passende Atmosphäre zu schaffen, um das zu machen. Natürlich reicht es nicht aus, nur über die Ideen zu reden. Denn wenn ich von einer Idee spreche, bildet sich jeder sein eigenes Bild von dieser Idee. Und das Entscheidende ist, Prototypen zu bauen, die in einem Design Thinking Projekt drei Aufgaben erfüllen. Die erste Aufgabe ist, wie schon gesagt, Ideen zu erkunden, konkret zu werden. Was könnte es heißen? Der zweite Schritt ist, Ideen zu evaluieren, der zweite Bereich, in dem Prototypen hilfreich sind. Weil ich mit diesen Prototypen zum Kunden gehen kann und früh Feedback dazu bekommen kann. Und wie die Dame schon vorher gesagt hat, es geht genau darum, Prototypen in einer niedrigen Auflösung zu machen. Ich habe dazu noch später ein genaues Beispiel zu einem neuen Vertriebskonzept, das wir entwickelt haben. Und wichtig ist auch noch die dritte Aufgabe, Ideen zu kommunizieren. Management fällt es viel, viel einfacher, Dinge zu verstehen, und es ist auch für den Mitarbeiter viel, viel einfacher, Unterstützung zu finden, wenn man konkret einen Prototyp baut. Nun ist es relativ klar, wie ein Prototyp für ein neues Mobiltelefon oder für ein neues Notebook aussehen könnte. Bei Dienstleistungen scheint es auf den ersten Blick ein wenig komplexer zu sein, aber es gibt auch hier Methoden, wie man neue Angebote erlebbar machen kann. Das erste Beispiel sind Storyboards, wie man sie aus der Filmindustrie kennt. wir haben in einem Projekt mit DAX 30 Unternehmen zig solcher Comics gemacht, um ein neues Beratungskonzept zu präsentieren und haben es auch dem Bereichsvorstand auf den Tisch gelegt. Und es war eine andere Art zu kommunizieren. Man konnte es sich besser vorstellen. Sehr, sehr interessant ist auch der Bereich Consumer Journeys, dass ich wirklich versuche, die Kontaktpunkte des Kunden nachzubauen und Veränderungen auch zu simulieren. In einer Umgebung tatsächlich, die ich angreifen kann, vielleicht mit tatsächlichen Elementen aus meiner Verkaufs- und Vertriebsumgebung oder auch mit virtueller Realität. Ein interessanter Punkt in diesem Kontext ist auch noch Rollenspiel, Servicetheater, dass man wirklich versucht, neue Beratungskonzepte, neue Dienstleistungsangebote in Form eines Rollenspiels zu simulieren und damit auch anderen Personen die Möglichkeit zu geben, das tatsächlich zu erleben. Videos, Software-Mockups sind weitere Möglichkeiten, Prototypen zu bauen, vor allem im Self-Service-Bereich. Ich möchte jetzt auf das Beispiel kommen, ein Rollenspiel, das wir in einem Projekt mit einem Telekommunikationsunternehmen gemacht haben. Das ist ein Prototyp in einer niedrigen Auflösung. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie wir Telekommunikationsgeräte in einer anderen Umgebung vertreiben können, verkaufen können. Die Idee war, eine Tupperware-Party für Männer zu machen, weil ja nicht Plastikgeschirr verkauft wird, sondern Kommunikationsgeräte. Telekommunikationsgeräte. Was wurde gemacht? Man hat 5 Studenten eingeladen, plus einen Vertriebsmitarbeiter dieses Unternehmens und hat sie einfach zu einem Fernsehabend eingeladen mit einem Flatscreen, HDTV, mit einem Beamer und neuester On-Demand, TV-On-Demand-Technologie, um das zu erproben, ein Fußballspiel anzusehen und vielleicht zu erleben, wie diese neue Technologie eingesetzt wird und Erfahrungen zu sammeln, ob das ein Konzept wäre, das besser, das man umsetzen könnte. Ich glaube, das Entscheidende ist hierbei, dass man sich darauf einlässt, den Prototypen in einer niedrigen Auflösung zu machen und nicht sicherzustellen, dass das Branding passt, dass die Unterlagen passen, sondern einfach mal in einem kleinen, kontrollierten Rahmen ein Experiment zu starten, um neue Erkenntnisse zu generieren. Das ist auch genau der letzte Schritt in diesem Design Thinking Prozess, zu lernen und zu verstehen und auch zu sagen, ich weiß nicht genau, was der Kunde eigentlich haben möchte. Und sich darauf einzulassen, mit dem Kunden wieder zu lernen. Und ich glaube, auch das benötigt viel Überwindung im Unternehmen zu sagen, ich weiß es eigentlich nicht, was der Kunde braucht. Und hier, wir sehen hier ein Beispiel von einem Self-Service-Portal wiederum, von einer Prototypen mit niedrigster Auflösung, den ich aber tatsächlich schon Kunden gezeigt habe, sich sukzessive und kontinuierlich zu einem Prototypen entwickeln, der in höchster Auflösung dann beim Kunden eingeführt wird. Das, die Learnings aus diesem letzten Schritt führen wiederum in die Redefinition des Problems und eine weitere essentielle Aussage im Design Thinking Prozessen ist, dass Design nie zu Ende geht. Man wird nie in der Lage sein, die perfekte, allumfassende Lösung einzuführen. Aber auch hier ist es wieder die Bereitschaft zu sagen, wir lösen ein konkretes Problem, lasst uns diese Lösung einführen und im nächsten Schritt aber am Tag 1 nach der Einführung wieder mit der Neudefinition des Problems zu beginnen. Die Design Thinking Methode nun zur Schaffung von nachhaltigen Kundenbedürfnissen zu nutzen, erfordert einige Voraussetzungen. Aber ich glaube, dass diese Voraussetzungen alles Aspekte sind, die Sie auch in Ihren Unternehmen eigentlich umsetzen können. Ich glaube, das Erste ist wiederum, sich auf Neues einzulassen und Ideen zuzulassen und nicht Dinge tot zu diskutieren, weil sie vielleicht technisch mit der aktuellen Architektur nicht möglich sind oder weil das nicht Aufgabe des Geschäftsbereiches ist. Wenn ich mir ständig Rahmenbedingungen schaffe oder mich ständig begrenze, kann nichts Neues entstehen. Das Zweite Entscheidende ist, dass es notwendig ist, Prototypen auch für Dienstleistungen zu bauen und zu entwickeln, um vorzeitig und frühzeitig sicherzustellen, dass die Akzeptanz beim Kunden bereitsteht. Der dritte Punkt ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Man kann auch Kunden in den Gestaltungsprozess mit einbinden. Wir machen das im Moment mit einem Automobilhersteller aus Bayern, der herausfinden möchte, wie man Kunden, nachdem sie sich beschwert haben, besser wieder an die Marke binden kann. um sicherzustellen, dass sie auch nach Ablauf der durchschnittlichen Haltefrist wieder ein neues Fahrzeug kaufen. Und dazu setzen wir uns nicht an einem schönen Ort zusammen, um dort Ideen zu generieren, sondern wir laden Kunden ein, um mit den Kunden gemeinsam diese Methode anzuwenden und was Neues zu entwickeln. Und ich glaube, einer der wichtigsten Schritte, der aber eigentlich in vielen Unternehmen implizit schon vorhanden ist, ist wirklich die Verpflichtung zur Begeisterung von Kunden. Und nicht nur Kunden zufriedenzustellen und ihnen das zu liefern, was sie machen, sondern sie jeden Tag aufs Neue zu überraschen und ein Wow im Kunden erzeugen. Ich denke, wenn man diese vier Aspekte beachtet, kann man auch einen richtig großen Schritt machen, um nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen. Wenn Sie jetzt mehr zu diesem Thema wissen möchten, betreiben wir auch eine Seite, Customer Experience Labs, wo Sie auch nochmal viele Informationen zum Thema Customer Experience, zum Thema Design Thinking finden. Und ich sage Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Bernhard Findelholzer. Soweit die Theorie, aber jetzt die Frage, wie setzt man sowas in der Praxis um? Der Mobilfunkanbieter O2 hat in diesem Jahr eine Kampagne lanciert, die für ziemlich viel Wirbel in der Branche gesorgt hat. Eigentlich noch mehr, alle aus der Branche stockte auf einmal der Atem und man sagte, boah, die trauen sich was. Man hat nämlich einen neuen Tarif lanciert, O2O. Denn normalerweise ist es so, man hat im Mobilfunkbereich 1000 und einen Tarif und als Kunde muss man sich dann da durchwurschteln und gucken, okay, wie finde ich denn jetzt für mich den passendsten, den